Ja. Es geht ja wieder mal heiß her in dieser Welt, ne? Und wir haben es auch schön heiß. Ich habe mir gestern den Spaß erlaubt und ein Baseballspiel angeguckt im Freien. Baseball ist ja die einzige Sportart, die keine Zeitbegrenzung kennt. 5 Stunden sind wir da gesessen. Bei 35 Grad. Also es war heiß. So. Heiß war es auch in Jerusalem. Da lesen wir in der Apostelgeschichte 8 ab Vers 1. Manche Verszählungen sind da anders. Da ist der erste Vers, zum Beispiel bei Luther, noch der letzte Vers von Kapitel 7. Aber mittlerweile sind die meisten Übersetzungen so, dass der erste Vers dem 8. Kapitel zugeschlagen wird. Und so lese ich aus dieser Verseinteilung: Saulus hatte aber seiner Ermordung zugestimmt. Es geht um Stephanus, den sie gesteinigt haben. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Bin ich an? Nee, ne? Jetzt? Eins? War ich vorher? Und jetzt bin ich an. Ja, wunderbar. So, also und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Menschen begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte. Und als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat, fuhren viele unreine Geister aus mit großem Geschrei. Und es wurden auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in der Stadt. Da ging's heiß her, ne? Der Stephanus war tot. Warum war der Stephanus tot? Gott, du hast den doch gerade erst eingesetzt zum Diakon. Und wir haben doch nur die gewählt, die einen guten Ruf hatten, die heilig gelebt haben und mit denen dein Heiliger Geist war. Und nu, Gott, ist er tot. Wie kann das bitte zugehen? Ja, wir fragen uns oft, wie was zugehen kann, ne? Dabei übersehen wir eins, dass wir Tag ein, Tag aus manchmal das Vaterunser beten und was beten wir? Dein Wille geschehe. Hier auf Erden. Aber wenn dann sein Wille geschieht, ja, wie konnte das passieren? Da sind wir manchmal sehr engstirnig, stimmt's? Und so ist es aber passiert, dass der Stephanus gesteinigt wurde. Und ein Saulus hatte da richtig Spaß dran. Was war denn los mit der Gemeinde in Jerusalem? War sie besonders unheilig geworden? Nö, könnte man nicht sagen, oder? Bei den vielen Zeichen und Wundern, die da passiert ist. Ja gut, Apostelgeschichte 6, Aufstand gegen die Apostel, ihr habt uns vergessen. Das zeigt eins, die Gemeinde hat den Weg eingeschlagen, den viele Gemeinden auch heute einschlagen. Wir müssen schauen, dass es uns gut geht. Ne? Die Stühle sind auch schon wieder 10 Jahre alt. Wir könnten eigentlich mal sammeln für neue. Nichts gegen eure Stühle. Ja? Aber ihr wisst, auf was ich hinaus will. Hauptsache, uns geht's gut. Ja, und die Apostel haben dann ja auch gesagt, naja, ihr habt ja recht, wir müssen das Evangelium verkünden, wir können uns nicht um alles kümmern. Nun wählt doch ein paar Diakone, die die richtigen Voraussetzungen haben. Und Stephanus war halt einer davon. Kuschelclub der Gerechten in Jerusalem. Und dann fängt an, Gott seinen Willen zu tun. Man fängt an, Gott zuzulassen, dass einer seiner Gerechten getötet wird. Das kennen wir doch ja. Er hat zugelassen, dass sein eigener Sohn für uns am Kreuz getötet worden ist. Weil er einen Plan hatte. Und Gott hatte einen Plan mit Jerusalem. Ich habe die Stelle gelesen in meiner stillen Zeit in dieser Woche. 2 Fragen sind mir aufgefallen. Warum blieben die Apostel in Jerusalem? Die erste Frage. Habe ich nie vorher drüber nachgedacht. Die zweite Frage, warum wurden die anderen zerstreut? Ich gehe mit euch zurück zum sogenannten letzten Abendmahl. Das letzte gemeinsame Essen, das Jesus mit seinen Jüngern hatte. Ein sehr intimes Essen. Da ging es richtig eng zu. Corona scheint da keine Rolle gespielt zu haben. Ja, die haben so richtig schön aufeinander gekuschelt. Und dann sagt da Jesus was. Ich lese aus Markus 14 die Stelle. Ihr werdet euch alle von mir abwenden. Denn in der Heiligen Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Und Jesus bezieht sich hier auf eine Stelle in Sacharja, dem 13. Kapitel. Und er bezieht sich darauf, dass Gott eine Zeit gesetzt hat, wo Folgendes passiert. Wo die Scheinheiligen, und Sacharja spricht hier ganz insbesondere davon, von den falschen Propheten, also von Verkündigern am Wort, die nur noch bla 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 machen, aber nicht mehr Jesus verkündigen. Ich saß mal vor vielen Jahren unter einer Predigt, da hat der Pfarrer eine halbe Stunde über einen Frosch gepredigt, der über die Straße wollte und das nicht konnte, wegen den bösen Autos. Falsche Propheten, die uns irgendwas verkündigen, aber Christus wird nicht mehr gesehen. Und Sacharja beschreibt, dass es eine Zeit geben wird, wo Gott diese falschen Propheten enttarnen wird und wegnehmen wird. Und dass es eine Zeit sein wird, wo alles Unheilige aus dieser Welt weggenommen wird. Und schauen wir uns doch mal um. Gucken wir doch mal in die Filme rein, die uns prägen in unserer Zeit. Du kannst doch keinen Film mehr gucken, wo nicht irgendwie Homosexualität dargestellt wird. Ist ganz normal geworden. Mord, Totschlag, Ehebruch, ganz normal. Unheiligkeit herrscht in dieser Zeit und Jesus greift damals schon auf und sagt, es kommt eine Zeit. Aber der Hirte wird zerschlagen und die anderen werden zerstreut. Und er greift das auf und sagt, ich bin der Erste, der hier in den Riss tritt. Gestern beim Baseball war das so interessant. Baseball ist ja, einer wirft den Ball und der andere muss ihn mit dem Knüppel schlagen. Und wenn er nicht, dann hat er da hinten noch den Finger. Und dann gibt's eine Finte. Dann schlägt der mit dem Knüppel den Ball nicht wie gewohnt weit übers Spielfeld und alle müssen laufen, sondern schlägt den nur so, dass er quasi vor sich liegen bleibt. Und dann müssen alle da hinlaufen und den Ball aufnehmen. Und er weiß ganz genau, wenn er das macht, schafft er es selbst nicht bis zur nächsten Base. Aber die anderen, die da stehen, die haben das Überraschungsmoment auf ihrer Seite und die schaffen es ein weiter. So opfert sich einer, damit die anderen ans Ziel kommen. Mich hat das gestern so wunderbar an Jesus Christus erinnert. Er opferte sich, damit du und ich ans Ziel kommen. Und Jesus greift das auf und sagt, aber danach, nach meiner Auferstehung, werde ich euch alle wiedersehen in Galiläa. Ich werde euch alle wieder sammeln. Ja, und dann wissen wir, was passiert ist. Ein Petrus stellt sich hin und sagt, never ever. Kann passieren, was will ich nicht. Und wir denken immer, wenn wir an diese Stelle denken, ja, der Petrus mit der großen Klappe. Und übersehen, dass am Ende dieses Abschnitts ein ganz kleiner Vers steht. Und da steht, und alle anderen Jünger beteuerten dies ebenfalls. Gott, ich werde dich niemals verlassen. Nein. Und dann drehe ich mich um und sprich schlecht über meinen Nächsten. Habe ich Gott dann verlassen oder habe ich ihn nicht verlassen? Was habe ich getan? Wie habe ich mein Christentum gelebt? Heilig oder unheilig? Und das ist interessant, dass Gott das genau aufgreift. Ich greife die Fragen nochmal auf. Warum blieben die Apostel in Jerusalem? Weil sie alle 12 erlebt haben, was es bedeutet hat, als sie Jesus den Rücken zugewandt haben und davongelaufen sind. Und jetzt konnten sie eins, etwas wieder gut machen. Ne, wir laufen nicht mehr weg. Wir bleiben. Jesus, damals das Versprechen haben wir versucht, in unserer Kraft zu halten. Aber mittlerweile, danke Jesus, hast du uns den Heiligen Geist gegeben. Und jetzt schaffen wir es dir, unsere Versprechen zu halten. Wer möchte seine Versprechen halten, die er Jesus gegeben hat? Wir schaffen es mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und so blieben sie in Jerusalem. Und die anderen hatten die Büchs gestrichen voll. Ja, wer will denn schon ermordet werden, wie der Stephanus, der noch der Beste war von uns? Keiner. Und so sind sie raus. Und jetzt frage ich dich, wer hat denn hier falsch gelaufen? Die, die geblieben sind, oder die, die gegangen sind? Und ich sag dir eins, keiner war falsch. Jeder war am richtigen Platz. Gott hat das benutzt, die Apostel zuzurüsten, noch einmal in Jerusalem zu bleiben. Zuzurüsten in einem Kampf, in den sie hineingestellt worden sind, vor Ort unter schlimmsten Voraussetzungen auszuharren. Und wenn du die Kirchengeschichte liest, siehst du, dass sie sehr wohl rausgegangen sind. Nur nachdem sie trainiert worden sind, auszuhalten. Nachdem sie gesagt haben, Gott, wir vertrauen auf deine Gnade und wir kneifen nicht mehr. Und dann liest du in der Kirchengeschichte, dass sie bis nach Persien, bis nach Indien, bis nach Russland marschiert sind. Ein Bartholomäus und alle anderen. Und dort zum Großteil als Märtyrer gestorben sind. Und die anderen, die fortgegangen sind? Ich habe eine Stelle gefunden von dem guten alten Spörtchen. Kennt ihr, ne? Der hat vor vielen, vielen, vielen Jahren einen mächtigen Dienst gemacht im letzten Jahrhundert. Und er schreibt, ich lese es vor, die Zerstreuten scheinen ohne Ausnahme evangelisiert zu haben. Hier ist nicht die Rede von den Aposteln, denn sie waren gerade diejenigen, die nicht gingen. Aber die übrigen gingen überall hin und predigten das Wort. Hier ist auch nicht, sagt Spurgeon, von den Evangelisten die Rede, die hingingen und predigten, sondern von allen, die zerstreut waren. Es gibt kaum etwas, was dem Reiche Gottes mehr geschadet hat, als die Unterscheidung zwischen Geistlichen und Laien. Der Geist Gottes hat nie diesen Unterschied gemacht. alle Erlösten des Herrn sind Könige und Priester. Sag doch mal, ich bin König und Priester. Ich bin König und Priester. Wenn Gott seiner Gemeinde auch Lehrer, Hirten und Evangelisten gegeben hat, dann doch nicht, um eine Klasse von Menschen zu bilden, die das Werk Gottes tun sollten, während die anderen still dasitzen. Das Volk Israel, sagt Spurgeon, siegte in alten Zeiten überall dort, wo es gemeinsam und einmütig in den Krieg zog. Als sie dieses Prinzip verließen und nur eine Anzahl auserlesener Männer in den Krieg schickten, wurden sie geschlagen. Alle Christen sollten Krieger des Kreuzes sein und im Dienst für ihren Herrn stehen. Jeder Bekehrte soll das weitergeben, was Gott ihm klargemacht hat. Und alle, die von dem lebendigen Wasser getrunken haben, sollen Quellen werden, aus denen Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie viele Fehler haben wir gemacht? Du, ich predige am Wort Gottes und ich habe die Pfadfinder trainiert und beim Training der Pfadfinder mussten wir alle 5 Bibelstellen auswendig lernen, die die Stufenleiter waren, wie man einen Menschen zu Jesus führt. Die Baptisten machen das in ihrer Jungschar. Immer wieder wird das gelehrt. Soll ich euch was sagen? Ich weiß sie nicht mehr auswendig. Kannte sie alle mal auswendig. Ich kannte aber die Telefonnummer vom Pastor. Da sind wir so weit gekommen, dass du und ich nicht mehr lebendige Steine sind, von denen die Quelle des Lebens fließen kann. Ich schlag mich an die Brust. Ich sag, du verkündigst das Wort Gottes und hast das kleine Einmaleins vergessen. Spörtchen schreibt weiter, Philippus, der vorher die Aufgabe hatte, die Almosen der Gemeinde zu verteilen, ging nach Samaria, um dort die frohe Botschaft zu verkündigen. Die Zeit war gekommen, wo es nicht mehr nötig war, Gaben an die Armen zu verteilen, denn die Armen waren alle zerstreut. Und so ging Philippus an das Werk, zu dem jeder Christ berufen ist, und verkündigte das Evangelium. Stephan, der Diakon, begann als erstes Zeugnis abzulegen, und als er starb, trat Philippus an seinen Platz. Ein Soldat fällt, ein anderer tritt an seiner Stelle. Alle sollten die frohe Botschaft weitertragen. Keiner ist ausgenommen, welcher Art dieser Dienst bei ihm persönlich auch sein mag. Soweit Spurgeon. Wir sehen also, beide Gruppen standen im Willen Gottes, oder? Und der eine war nicht besser als der andere. Es ist nicht wichtig, wie gut, wie fromm oder wie nett und höflich du und ich bin. Es ist nur eins wichtig, ob wir im Willen Gottes stehen. Die Geschichte der Ausbreitung des Christentums ist wie eine Kombination von Erweckungsbewegungen und persönlichen Zeugnissen der Christen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Die letzten Worte Jesu, bevor er gegen Himmel auffällt. Und ihr sollt meine Zeugen sein. Wo denn? In Jerusalem und in Samaria und Judäa und bis ans Ende der Welt. So, die ersten 2 Stellen wurden hier verwirklicht. Die haben sich zerstreut nach Judäa und nach Samaria. Und sie sind dort nicht mehr im Kuschelclub der Gemeinde Jerusalem gewesen. Die gab's nämlich nicht mehr. Und das hat dafür gesorgt, dass sie sich aufs Wesentliche besonnen haben. Und dann ist Folgendes passiert. Wenn wir die Verantwortung nicht mehr abwälzen, sondern wenn die Verantwortung wieder von uns selbst wahrgenommen wird, stellt Gott sich zu jedem Einzelnen. Und was lesen wir? Apostelgeschichte. Die Apostel sind rumgelaufen bis Kapitel 6 und der Schatten von Petrus hat sie geheilt und ein Wort vom Johannes hat Wunder bewirkt. Aber wir lesen nichts von der Gemeinde, dass die solche Sachen getan hat. Aber dann, nach der Zerstreuung, nach dem Tod von Stephanus, wo wir sagen, ja, wie konnte das denn passieren? Lesen wir, hat Gott ein Hebel, ein Schalter umgedreht. Weil jeder wieder Verantwortung übernommen hat für seinen Dienstauftrag, den Gott uns gegeben hat. Und sie gingen alle umher und verkündigten. Na, was passiert? Böse Geister fuhren aus. Kranke wurden gesund. Gelähmte konnten wieder gehen. Ja? Und am meisten wird hier natürlich vom ich glaube, es wird gehen. Am meisten wird natürlich hier von Philippus berichtet, wie er durch Samaria zog. Wie er also zu den Feinden ging und dort das Evangelium verkündigt hat. Überleg doch mal, wer dich so viele Monate, so viele Jahre bekämpft hat. Und du hast es satt gehabt, den Mund aufzutun und ihm von Jesus zu erzählen. Weil es war nur noch Kampf, mit dem rede ich nicht mehr. Dein Feind, warum auch immer, spielt jetzt keine Rolle. Und Jesus zerstreut sie und schickt sie raus und sie übernehmen Verantwortung. Und die hören plötzlich zu. Es steht da original, wenn du Apostelgeschichte 8 weiterliest. Sie hörten das Wort mit großer Freude. Die hörten zu. Ja, das hätte ich ja niemals hätte ich das gedacht. Ja, wir denken manchmal so klein von Gott. Er hat das vorbereitet. Und dann kümmerte er sich durch ganze Städte. Man sagt, ein Mensch muss das Evangelium mindestens 7-mal hören, um sich für Jesus zu entscheiden. Und du sagst, das hat nichts gebracht. Ja, warum hat das nichts gebracht? Weil du vielleicht erst der Dritte warst, der ihm das erzählt hat. Und dann bist du ganz resigniert. Und du bist Gott sei Dank die 7. und sagst, boah, mit dem durfte ich beten, der hat sich bekehrt. Und Andreas sagt, Heike, ich nicht. Ist Quatsch, ist doch egal, ob du der 3. oder der 7. bist. Wenn der 3. nicht gewiesen wäre, wärst du die 6. und nichts wäre passiert. Versteht ihr? Wir müssen jeder unser Teil erfüllen mit Freude. Und so haben sich ganze Städte bekehrt. Hinterher lesen wir dann, Ende 8. Kapitel und so, dass dann der Petrus und so mal schauen gegangen ist und der Andreas, was ist denn da in Samaria los? Und die haben den Mund nicht mehr zugekriegt, versteht ihr? Ja? So. Wie? Gott ist mit denen allen. Ja, Gott ist mit denen allen. Und dann kommt noch etwas, das ich hervorheben will. Wenn sich Gott dann einer ganzen Gegend, einer ganzen Stadt erbarmt, dann vergisst er den Einzelnen nicht. Denn dann sagt er zu Philippus, du Philippus, geh mal nach Süden, da zu der Straße, die nach Gaza führt. Ja. Weiß nicht, ob heute ein Israelit zu der Straße gehen würde, die nach Gaza führt. Aber der Philippus hat sich aufgemacht. Und dann stand er da in der heißen Sonne. Und nun? Er hat zugeschaut, wie die da langgezogen sind. Und da kommt so eine große, mächtige Kutsche und dann sagt Gott, du marschier mal neben der Kutsche. Aber Gott ist heiß, macht nichts, marschier einfach mal nebenher. Und der Philippus marschiert nebenher und hört, wie die da in der Kutsche Jesaja liest. Und dann fragt er, na, wie schaut's denn aus? Verstehst denn du, was du liest? Unsere Menschen um uns herum haben so viele Fragen, die keiner beantwortet. Manchmal wird es nur reichen zu fragen, verstehst du denn das Evangelium? Ich erinnere mich, eine Jugendevangelisation in Lüneburg. 30 Jahre her. Nach der Evangelisation fragte irgendeiner, wollen wir noch was trinken gehen? Und zwei, drei von den Jugendleitern und ich und unser Pastor Ingolf sind dann irgendwo in so eine Kneipe gegangen, um noch was zu trinken. Und während wir alle irgendwo gucken wollten, wo ein freier Tisch ist, steuert unser Pastor Ingolf auf einen Tisch zu, wo nur ein Mann sitzt und fragt, dürfen wir uns dazusetzen? Das hätte ich niemals getan. Es gab ja freie andere Tische. Warum soll ich den, der da alleine am Tisch ist, der will ja vielleicht seine Ruhe haben, warum soll ich den belästigen? Ja? Und er sagt, dürfen wir uns dazusetzen? Und der Mann sagt, ja. Und dann hat die Kellnerin unsere Bestellung noch nicht am Tisch gehabt, da hat der schon übers Reich Gottes mit dem gesprochen. Und das Ende vom Lied war, der hat sein Leben Jesus übergeben. Ja, merkt ihr, was ich uns sagen will? Lass uns mal vom Heiligen Geist wieder führen, lass uns unseren Auftrag wieder tun. Ich habe das neulich Conny erzählt, sagt sie, ja, jeder hat so seinen Spezialauftrag. Ja, nur dein und mein Spezialauftrag ist, den Mund aufzumachen. Das ist unser aller Spezialauftrag. Ja? Und so setzt sich der Philippus dahin und sagt, so, jetzt will ich dir mal erklären. Ende vom Lied ist ein getaufter Kämmerer. Ein getaufter Staatsminister. Dass du und ich vielleicht noch zu unserem Nachbarn gehen, das machen wir doch noch. Ja? Aber wer von euch würde jetzt nach Berlin gehen und zu irgendeinem der Minister über Gott reden? Ja, meint ihr, die brauchen Gott nicht? Und da sind wir bei dem, wenn der Heilige Geist dich führt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir wieder alle neu Geführte vom Heiligen Geist werden. Und was machen wir oft? Ja, wir haben jetzt gerade mal wieder allen Mut zusammengerissen, von Jesus erzählt und jetzt dürfen wir uns wieder 4 Wochen in der Gemeinde erholen. Dürfen auch Zeugnis geben, was wir gerade erlebt haben, dass sich einer bekehrt hat, ne? So. Aber jetzt haben wir wieder Gemeinde und erholen uns. Was hat denn der Heilige Geist mit dem Philippus gemacht? Star Trek. Weggebeamt. Verschwunden war er. Da, wohin Gott auch haben wollte. Ich mag unsere Gemeinde. Aber in einem Punkt stimme ich mit der Lehre unserer Gemeinde nicht überein. Gott möge mir verzeihen, wenn ich falsch liege. Die sagen, wenn du 65 bist, gehst du in Rente. Ich kann das aus dem Wort Gottes nicht sehen. Ja, auch Priester wurden in Rente geschickt, wenn sie nicht mehr kräftig genug waren, die Stiere zu schlachten. Die Sänger von Asaf durften nur bis 60 singen, dann war die Stimme halt brüchig oder sonst was. Aber ich sehe auch einen Zacharias, der mit 80 noch Dienst im Tempel tut, bis ihn Gott begegnet und sagt, ich will dir noch mal einen Sohn schenken. Ja? Und andere. Und in unserer Gemeinde ist halt 65 und dann ist Schluss. Da erinnere ich mich an einen Pastor in Amerika, der auch in einer Gemeinde war, wo das gelebt worden ist. Und dann sitzt er auf seiner Terrasse mit 67 und sagt, das Leben war doch richtig schön. Und dann spricht Gott zu ihm, sag mal John, was tust du hier? John Carrot, das war das. Was tust du hier? Na, ich genieße meine Rente. Wer hat dir denn gesagt, dass du das tun sollst? Ich? Nicht wirklich, Gott. Also steh auf, gibt noch eine Menge zu tun. Da hatte er noch einen mächtigen Dienst. Wenn wir Erweckung wollen in unserer Stadt, dann müssen wir gemeinsam nach vorne gehen. Gemeinsam. Dann müssen wir es zulassen, dass auch Verfolgung kommt. Verfolgung wird heute anders ausschauen als noch damals. Wenn du nicht in einem totalitären Staat lebst, und wir leben Gott sei Dank noch nicht darin, obwohl ich nicht weiß, was in 30 oder 40 Jahren sein wird. Du auch nicht, Gott sei Dank, aber noch leben wir in einem freien Staat. Aber Verfolgung kommt. Du kannst heute leichter mit einem Pornoheft unterm Arm über den Marktplatz gehen, als mit deiner Bibel. Verfolgung kommt, die schauen dich blöd an, wenn du von den Werten der Heiligen Schrift erzählst. Da wirst du geschnitten. Einige wenige öffnen sich, weil Gott immer jemand hat, der sich für sein Reich öffnet. Aber es bedeutet, dass wir zusammenstehen. Es bedeutet, Gott, wenn du jetzt uns auch Verfolgung schickst, Gott, wenn diese Gemeinde seit Jahren nicht großartig wächst, wir wollen uns aufmachen, wir wollen uns wieder darauf berufen, dass du ein Volk in dieser Stadt hast. Als wir in Tosted gebaut haben, da gab's einen Beschluss vom Rat und dann auch vom Kreis, dass sie uns finanziell unterstützen wollten. Weil sie gesehen haben, dass wir eine gute Arbeit tun. Weil sie gesehen haben, dass wir eine blühende Jugendarbeit hatten. Dass wir eine richtig große, gute Sozialarbeit hatten. Denn damals die Ersten, die eine Kindertafel im Landkreis ins Leben gerufen haben. Und in diesem kleinen Kaff Tosted waren jeden Tag über 20 Kinder, die zu einer Speisung kamen, weil sie erzählt haben, sonst haben sie kein Mittagessen. Und das haben die Ratsherren gesehen und die haben gesagt, ja, wir unterstützen euch bei eurem Vorhaben, dass ihr baut, dass ihr größer werdet. Und das haben die Zeitungen mitgekriegt. Und dann war Anfang der 90er Jahre die Titelzeile Sektenmecker in Tosted. Und dann haben die Ratsherren gesagt, vielleicht war das ja gar keine so gute Idee, dass wir die unterstützen. Weil dann kann das ja auf uns zurückfallen. Und dann hat erst der Kreis und dann die Stadt ihre Zusagen zurückgezogen. Ging um insgesamt nur lockere 600.000. Haben oder nicht haben, sind da 1,2 Millionen. Na, ihr kennt das, die Hochrechnungen, die man dann so macht. Nee, Sektenmecker. Einer unserer Ältesten war Unternehmer, hatte ein riesengroßes Unternehmen, Fabrikation in Dänemark, Vertrieb in Deutschland, richtig satt viel Geld verdient, gut gespendet. Zudem haben sie berichtet in der Zeitung, wie er die kleinen Leute ausnutzt und sich über diese Sektenmecker bereichert. Genau umgedreht, was passiert ist. Verfolgung! Verfolgung! Wir haben dann versucht, über das, was einem ja zusteht in Deutschland, über einen Widerruf, dass das nicht stimmt, was da steht, was zu erreichen. Die Zeitung hat sich geweigert, einen Widerruf abzudrucken. Dann hätten wir natürlich vor Gericht gehen können und irgendwann haben wir gesagt, nein Gott, das gehört zu deinem Plan. Dann haben wir gesagt, wir gehen den Weg weiter. Ob mit Unterstützung, ob ohne Unterstützung. Und dann passierte es, ich war damals Jugendleiter, kriege ich Anrufe. Sagen Sie mal, Sie sind doch da Jugendleiter da bei der Sekte da in Tosted. Ich sage, ja, ich bin Jugendleiter, aber Sekte sind wir nicht. Ja, würden Sie denn mal in unsere Jugendgruppe kommen und mal ein bisschen berichten über sich? Wir würden gerne Hintergründe hören. Das kam öfter vor. Und dann bin ich hier durch Norddeutschland gezogen, in die Jugendgruppen rein und habe das Evangelium verkündet, an was wir glauben. Und was Gott immer noch tun möchte. Und dann sollen sie sagen, dass wir eine Sekte sind, wenn die Kranken bei uns gesund werden. Halleluja, bin ich gerne Sekte. Heute haben wir ein Gemeindehaus, das vielleicht 5 Millionen wert ist, das abbezahlt ist, ohne öffentliche Gelder. Keiner sagt, wir haben die Sekte unterstützt. Und erleben, wie sich Reich Gottes aufbaut. Das ist, Gott schenkt uns Herausforderungen. Warum sind wir traurig über Herausforderungen? Warum sind wir traurig, dass wir so lange für Jens beten? Warum sind wir traurig, dass eure Kerls noch nicht bei Jesus sind. Das sind Herausforderungen, wo Gott sagt, bleibt dran, bleibt in Jerusalem, auch wenn sie sagen, die haben ja einen Knall. Bleibt dran. Steht gemeinsam zusammen. Geht gemeinsam einen Weg. Wir verkündigen das Reich Gottes. Amen. Punkt. Und dann stellt sich Gott dazu. Hast du keine Herausforderung, brauchst du Gott nicht. Hat Gott dir genug Weisheit geschenkt? Hat Gott dir genug Kraft geschenkt, alleine zu gehen? Hast du Herausforderungen, brauchst du Gott, denn du weißt ganz genau, nicht ein Buchstaben davon kann ich selbst erfüllen. Und so gehen wir. Links ist gerade der Stephanus gestorben. Wir wissen nicht, wie lange wir Christel noch haben. Aber wir wissen, wenn sie geht, haben wir eine großartige Beterin verloren, oder? Vielleicht ist das eine Herausforderung und dann versinkt ihr dann in Depression. Oder sagt ihr, wir eilen ihrem Zeugnis nach. Wir gehen ihr nach. Und wir geben nicht auf. Halleluja. Gott bereitet Menschen vor. Und das Ende, was ich sagen will, ist, als die rausgeschickt worden sind, sagt uns die Bibel, Apostelgeschichte 8, an mehreren Stellen, und es herrschte große Freude. Darf ich dich fragen, willst du große Freude erleben? Dann drück dich nicht vor Verantwortung. Geh mit Gott dadurch. Dann guck nicht auf den Saulus, der lacht. Auf den, der der Gemeinde schon lange auslacht. Ob er fromm oder nicht fromm ist. Gott hat einen Plan mit dem Saulus. Und ein Kapitel weiter bekehrt er sich. Hätte doch kein Mensch gedacht. Gott hat einen Plan mit dieser Gemeinde und was du heute nicht denkst, hat Gott schon lang vorbereitet. Will er ermutigen. Steht auf, seid wieder Krieger, geht nach vorne, schaut nicht zurück, sondern sagt, da ist ein Land, das wollen wir einnehmen, gemeinsam, mit Gottes Hilfe. Damit möchte ich euch ermutigen. Hey Leute, die Apostelgeschichte geht weiter. Und sie wird in Lauenburg weitergeschrieben. Amen.